Schaubefehl wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Schaubefehls. Nach einer kleinen Intermezzo-Unterbrechung, möchte ich sagen, sind wir zurück mit zwei, ja, wieder mal sehr gegensätzlichen Filmen heute. Und dazu begrüße ich natürlich wieder meinen allerliebsten Matze.
Hallo André, schön wieder in einem Raum nebeneinander zu sitzen.
Ja, ich finde das auch großartig. Ja, wir haben ja dieses Mal wirklich wieder zwei Filme hier zusammen, die man, sag ich mal, vielleicht niemandem zusammen empfehlen würde. Vor allem nicht in selben Altersklasse.
Nicht gleichzeitig, nee, das stimmt wohl.
Nee, nicht gleichzeitig, genau. Ja, was haben wir heute dabei? Wir haben heute einmal, du hast mir gegeben, den Film Storks oder auch Störche.
Abenteuer im Anflug.
16. Genau, Abenteuer im Anflug. Ein Animationsfilm aus 2016 und ich habe dir ein bisschen Klassik im Horror gegeben, und zwar den guten Candyman.
Ist ja eigentlich klar, dass ich echt lange einen Ohrwurm von dem Christina Aguilera-Song hatte.
Es tut mir leid.
Glaube ich dir
einfach
nicht.
Einfach mal so. Ja, also Horror gegen Animations-Comedy für die ganze Familie. Candyman ist auf jeden Fall nicht für die ganze Familie, das können wir schon mal vorweg, glaube ich, sagen.
Das stimmt.
Und ich mach einfach mal den Anfang. Nee, du machst den Anfang.
Richtig, du hast anmoderiert. Ich fange mit dem Film an. Ja. Und zwar, ja.
Der am Anfang labert, fängt nicht an. Das haben wir mittlerweile, glaube ich, eigentlich drin.
Ja, eigentlich solltest du das doch wissen. Ja, Candyman aus dem Jahre 1992. Und da geht's schon los. Ich dachte immer, das wäre ein 80er-Slasher gewesen.
Ja, finde, also vom Feeling her auch, ja. Also ich meine, er war knapp hinter der Grenze, aber ja, finde ich halt auch. Weil man ihn auch wirklich so als einer dieser Kultfilme so in dem Genre so mit nennt, kommt er irgendwie mit sehr 80s-Vibes rüber, finde ich auch, ja.
Es ist halt witzig, weil als der Film rauskam, da gab es mich schon. Das finde ich immer merkwürdig bei solchen Filmen. Aber ja, der hat, als ich den gesehen habe, hatte er unfassbare 80s-Vibes. Aber worum geht's denn? Und du hast mir ja dieses wunderbare Mediabook gegeben. Dementsprechend werde ich jetzt einfach mal meiner besten Erzählerstimme die Inhaltsangabe vorlesen. Sweets to the Sweet. Die beiden Studentinnen Helen und Bernadette stoßen bei Recherchen über moderne urbane Legenden auf die grausige Geschichte vom Candyman. Ein Schwarzer, der sich vor 100 Jahren in eine weiße Frau verliebte, ihr ein Kind machte und von ihrem Vater dafür grausam und bestialisch hingerichtet wurde. Es wurde ihm unter anderem die Hand abgesägt, er ist mit Honig übergossen und danach von hunderten Bienen zu Tode gestochen worden. Mit einem furchteinflößenden Haken anstelle der Hand soll diese Legende angeblich wiederkehren und alle aufschlitzen, die fünfmal vor dem Spiegel seinen Namen aussprechen. Helen, die an den grausamen Mythos nicht glauben mag, begibt sich auf die Suche nach der unvorstellbaren Wahrheit. Ich glaube, die Grundidee kennen alle mit Bloody Mary. Also vorm Spiegel stehen.
Genau.
Dreimal, ja. Bloody Mary sagen und dann erscheint Bloody Mary und bringt einen um. Und das ist dann ja, also. Das ist
eine ganz klassische Urban Legend, ja.
Ist ja dieses typische amerikanische Mutproben-Ding. Und
genau.
Damit geht der Film auch los. Eine Babysitterin war das, ne? Ist ja schon wieder zwei Wochen her, dass ich den Film gesehen habe. Ist übrigens klasse. Ja. Man kann die Woche nicht besser beginnen, als morgens um 6 Uhr an einem Montag den Candyman sich reinzupfeifen.
Guter Start in den fröhlichen Montag.
Ja, das war super. Und ja, die wird dann halt vom Candyman heimgesucht. Und Candyman wird, das hatten wir auch in der letzten Folge schon, gespielt von Tony Todd, einem laufenden Horror-Meme. Heutzutage zumindest.
Genau.
Und war das sein erster Auftritt? Ich glaube schon, oder? Zumindest so im größeren Kontext.
Denn war so auf jeden Fall das, was ihnen dann ja wirklich einen Namen gegeben hat, ja.
Also, was habe ich denn erwartet von diesem
Film? Er hat
Film?
Auf jeden Fall, gerade noch mal kurz einen Check gemacht, aber keinen Quatsch erzählen. Also, sein allererster Film war Platoon von 86, der Kriegsfilm.
Ja. Ja, okay, steht auch auf meiner Liste, kann ich nicht wissen, sorry.
In Platoon haben wir gespielt und auf jeden Fall auch in dem Night of the Living Dead Remake von Tom Savini. Alten Romero-Schwarz-Weiß-Film, das Remake 1990, da hat er auch schon mitgespielt. Sonst noch ein bisschen andere Produktionen, aber so, das waren sie die ersten zwei großen Namen und dann kam Candyman.
Ah, schau an. Was habe ich dir auf jeden erwartet von Candyman? Wie gesagt, ich wusste nicht, dass das 92 ist. Ich hatte echt so einen typischen 80er-Jahres-Slasher erwartet mit einer Gruppe von Teenies, die umgebracht werden, weil sie alle Candyman sagen, mit Tony Todd, der einfach eine coole Antagonist ist. Und ich bin nicht unbedingt Fan dieses ganzen Slasher-Dings, aber ich gucke mir sowas schon ganz gern zwischendurch mal an. Dementsprechend war es eher so, ja, ist halt Klassiker des Genres, geh mal mit. Ich wurde doch sehr, sehr positiv überrascht, muss ich sagen. Denn was man auf jeden Fall dem Film zugutehalten muss, er ist eben kein typischer Slasher.
Das stimmt.
Es ist kein 10-Kleine-Jägermeister-Reim, sondern es ist viel.
Es ist auch vor allem kein Teenie-Gekreisch, Random-Kreis-Kram. So.
Nee. Die gesamte erste Hälfte des Films ist im Grunde genommen Spannungsaufbau. Denn man hat sehr viele Dialoge, es geht sehr viel um dieses urbane Legenden- und Mythos-Ding, worauf ich extrem stehe. Also das finde ich richtig geil, das Thema immer. Ich kenne da so einen coolen Podcast, der heißt L mit Schrecken. Sollte man sich mal anhören.
hint.
Und dementsprechend war das echt ziemlich genau in dem, wo ich mich wohlfühle und wo ich auch so, wie viel ist jetzt dran? Natürlich weiß man aus heutiger Sicht, okay, es gibt den Candyman auf jeden Fall und Tony Todd wird auf jeden Fall auch schlachten. Und wenn er dann auch kommt, und das muss ich sagen, das hat mich so ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt, weil inzwischen ist er ab 16, ne?
Der ist ab 16 jetzt, ja.
Weil das muss ich sagen, alter Falter, also die Gore-Szenen, die gehen auch heute noch gut unter die Haut. Mhm. Also,
der war ja auch lange indiziert und ist jetzt eben seit, ich glaube, ein, zwei Jahren ist er jetzt im Index, ja.
Ähnlich wie bei Hellraiser. Also, die hätten auch ruhig noch mal eine 18er Freigabe bekommen können,
in meinen Augen. Bin ich genauso überrascht, ja, absolut. Weil du mir überlegst, halt wirklich früher wirklich vom Markt genommen und heute 16, das ist schon, ja. Aber klar, natürlich muss man mit der Zeit immer gehen, aber ich finde auch, gerade bei Candyman auch und auch bei Hellraiser, die Effekte, gerade weil immer noch handgemacht, die tun auch weh.
Ja, handgemacht.
Aha.
Weil das war auch so das, wo ich echt davor saß und man sieht diesen abgehackten Stumpf mit der Haken drin und war so, boah, Jungs. Wo ich auch richtig, richtig morgens knapp vorm Ende, da wo er seinen Brustkorb öffnet, das war auch so, boah, Alter. Mhm. Also das war schon sehr unangenehm. Da hat's auch bei mir gekribbelt. Also rein effekttechnisch geht das Ding heute immer noch gut unter die Haut. Ja. Also auf jeden Fall, das hat mich richtig imponiert. Und ansonsten rein von den Figuren war ich so ein bisschen, auch wenn ich diesen Spannungsaufbau durchaus zu schätzen weiß, richtig viel passiert nicht. Weil sie fährt dann immer in dieses Cabrini Green, hieß dieses das Viertel oder dieser Sozialwohnblock. Da fährt sie dahin, dann passiert was, da fährt sie wieder zurück, redet darüber, fährt sie wieder hin und fährt sie wieder zurück. Und so geht das halt irgendwie die gesamte Zeit. Bis dann halt der Candyman mal auftaucht und die gesamte Story so einen Turn nimmt in dieses ganze bilde ich mir das nur ein oder passiert das wirklich? Und da wird's dann richtig spannend. Und vorher dieser Spannungsaufbau kann man mögen. Ich hatte jetzt damit kein Problem, aber es ist halt mein Problem mit vielen Filmen aus dieser Zeit. Sie nehmen sich schon sehr viel Luft für Dinge, die nicht unbedingt so viel Luft brauchen. Wenn du verstehst, was ich meine.
Mhm, mhm.
Ich trinke nebenbei Pfefferminztee, Entschuldigung.
Das ist in Ordnung.
Und ich war doch tatsächlich überrascht, wie gut er mir gefallen hat. Also gerade die Interaktion zwischen Virginia Madsen und halt Tony Todd, wenn er als Candyman da auftaucht und be my victim. Also so dieses, man hat ja auch diese immer wiederkehrenden Sätze, mit den auch Sweets for my sweet und alles. Es ist schon creepy und die gesamte Atmosphäre in diesem Film ist auch ziemlich eklig. Also dieses Cabrini Green, da möchte einfach niemand wohnen.
Ja, genau, das ist ein richtiges, eben so ein armen Viertel eben. Das ist schon sehr, also ja, es ist alles so shady und sehr.
Und aber ja, wo ich mir auch so denke, gerade aus heutiger Rezeption ist es halt, also noch klischeehafter kann man sich's nicht vorstellen. Also es ist schon,
es ist schon so das Abziehbild, so jedes amerikanischen irgendwie Ghetto-Blocks, wie man sich es eben so vorstellt.
Ja, wobei ich habe gerade noch mal in dem Mediabook sind ja auch so ein paar schöne Dinger dabei in den Produktionsnotizen. Das Ding gibt's wohl wirklich und das war wohl auch gerade in den 90ern richtig, richtig hartes Pflaster.
Okay.
Also dementsprechend passt das dann schon. Mhm. Und das Ganze bauscht sich dann, also es dreht's richtig frei, so dass sie auch in eine Klapse kommt. Und der erscheint ihr immer wieder und witzigerweise weiß man relativ lange nicht, wieso. Also er ist der Candyman, er bringt Leute um. Warum macht er es nicht einfach mit ihr? Und das muss ich sagen, den Reveal fand ich echt ganz cool. Das hat mich auch so ein bisschen nicht auf den falschen Fuß erwischt, aber es war so, hey, ihr seid ein bisschen cleverer, als ich gedacht hätte.
Ich traue euch mehr, ich habe es nicht viel zugetraut.
Nee, wirklich. Und das führt dann auch zu einem, wie ich finde, sehr, sehr coolen Finale im Scheiterhaufen und wortwörtlich sogar, weil der immer wieder angeteased wird. Und da muss ich auch sagen, das Drehbuch ist einigermaßen clever, wenn es um Foreshadowing geht. Also viele Sachen, die erwähnt werden, werden irgendwann später wieder aufgegriffen. Und es belohnt auch einfach bei den Zuschauer beim genauen Aufpassen. Und der Grundplot, warum sie immer wieder nach Cabrini Green fährt, ist, dass da ein Kind verschwunden ist, ein Baby. Mhm. Und das macht sie halt, also das treibt sie an, immer weiter zu suchen. Und darum geht's dann auch halt im Finale. Und das fand ich richtig, richtig stark. Also es hat mich auch definitiv jetzt nicht emotional mitgenommen, aber ich war investiert. Und das Ende ist natürlich typisch 80er, 90er Horror. Wir brauchen noch mal eine Pointe am Schluss. Mhm. Auch wenn die ein bisschen, forciert wurde, sage ich mal so.
Ja, das stimmt.
Aber auch dieser gesamte, ihr Macker, ey, ist auch einfach so ein schlimmer Mensch. Einfach richtig furchtbar. Was jetzt auf dem Mediabook hinten noch steht, was ich super spannend finde, wo wir gerade auch Hellraiser hatten, ist basiert auf einer Kurzgeschichte von Clive Barker.
Genau, ja.
Ich habe ja von dem noch nichts gelesen. Also, ich weiß nicht, sind die Bücher oder die Geschichten lesenswert, weißt du das?
Nee, ich bin ja auch nicht so der Leser, also ich kenne auch tatsächlich nur die Filmadaption. Book of Blood und eben Candyman und Hellraiser und ja. Oh. Midnight Meat Train und.
Aber würdest du das Ganze als Kommentar zum Rassismus innerhalb der amerikanischen Gesellschaft sehen? Das steht nämlich hier auf dem Mediabook und ich habe das gerade gelesen, war so.
Das hätte ich dich jetzt auch noch gefragt, wenn du nicht selber darauf eingegangen wärst, weil es wird natürlich immer gesagt, ne, weil Candyman an sich, also er ist ja der Sohn eines Sklaven im Bürgerkrieg in dem 18. Jahrhundert und so. Also es wird immer oft genannt, dass das Candyman einen politischen Ton hat. Ich finde das aber ein bisschen schwierig bei dem Film, weil so Meta ist er dann eigentlich auch nicht.
Nee,
tatsächlich. Eben. Also nur zu sagen, okay, das ist seine Vorgeschichte, der kommt aus der Sklaverei und hast du nicht gesehen, das reicht, finde ich, nicht, um zu sagen, der Film hat einen politischen Kommentar. Also ein Jordan Peele hat politische Kommentare an seinem Film. So, und der schafft es halt, Horror mit Metaebene zu verbinden und gesellschaftskritische Einflüsse reinlaufen zu lassen. So. Aber Candyman, finde ich, bis auf die Tatsache eben, hat er keinen Unterton. Er hat keine Metaebene, finde ich zumindest.
Du hast halt dieses Ding, dass aber wenn man so weit denkt, ich meine, sie kommt ja letzten Endes als weiße Retterin in dieses schwarze Ghetto und rettet dann das Kind. Das ist doch auch irgendwie kein Kommentar auf Rassismus,
weil
sondern
sie
eher.
Also jetzt mal, es ist egal, also ein bisschen spoilern können wir ja, glaube ich, der Film ist so alt. Also sie ist ja die Reinkarnation seiner Geliebten, so, ne? Das ist ja so der Plot, so. Und darauf spielt es ja eben an, und das ist ja so der Übergang quasi. Er wurde damals, ihm wurde ja die Hand abgeschlagen, er wurde bestraft, weil er eine weiße Frau hatte, mit ihr ein Kind hatte und quasi der
ihr ein Kind gemacht hat.
Im Kind gemacht hat, so. Was im 18. Jahrhundert natürlich super verpönt war. Und daraufhin hat der Lynchmob ihm ja dann quasi, ist auf ihn los und hat ihm die Hand dann abgehackt. Und ja, und jetzt ist es halt wieder eben die weiße Frau, die er, sondern, ja, deswegen bringt er sich ja nicht um, so, weil sie was, er was in ihr sieht. Und dass sie natürlich dann da in diesem Ghetto irgendwie so eine Heldenrolle fast schon einnimmt, oder beziehungsweise eben diese, ja, Galionsfigur.
Ist schon eher unangenehm.
Ja, aber das ist aber auch der einzige Kommentar, den man darauf sehen kann. Aber bis auf da diese Tatsachen eben, die einfach klar zum Plot gehören, die jetzt auch keine unterschwellige Ebene einfließen lassen, finde ich zumindest für mich. Deswegen würde ich nicht sagen, dass der Film halt wirklich politisch ist in dem Sinne.
Nee.
Weil er trotzdem im Endeffekt, weil er am Ende raus trotzdem keine Message hat oder keine Agenda, sage ich mal. Es ist irgendwie nur ein Stilmittel des Charakters oder dieser Charaktere. Aber es ist kein Kommentar.
Nee,
ist meine Meinung.
Was ich ganz vergessen habe, was einen direkt von der ersten Sekunde an in den Film zieht, der Score ist fantastisch.
Also das ist mir völlig unterschätzt, finde ich.
Das ist, also ich achte auf Score und Musik eher selten. Mhm. Aber hier ist mir das richtig aufgefallen, wie klasse der ist. Und der beschreibt auch tatsächlich, ich hatte immer so eine leichte Voodoo-Stimmung. Also dieses ganze Voodoo-Zauberei-Gedöns. Das ist immer so ein bisschen mitgeschwungen im Film. Und da, wie gesagt, das finde ich mega cool. Und das hat der Film auch sehr, sehr gut transportiert. Und zum Abschluss einfach wirklich.
Der ist ja von Philip Glass, der Soundtrack.
Hat er auch den Soundtrack zu Glass gemacht?
Nein. Aber er hat den Soundtrack zum Nachfolger gemacht. Nein, Philip Glass ist ein, ist ein ganz, ganz berühmter Komponist. Der ist, glaube ich, auch schon irgendwie Asbach uralt. Ich glaube, der ist Jahrgang irgendwas 1930er. Also ist echt schon alter Haudegen auch im Filmgeschäft, aber der hat nicht nur für Film gemacht, der hat ganz viel, der hat Theater komponiert und alles Mögliche. Also der hat eine riesengroße Vita. Deswegen ist das eigentlich relativ fast schon ungewöhnlich, dass er für so einen, ja, sag ich mal, Genrefilm dann gearbeitet hat. Aber er hat halt im Filmbereich, er hat ganz, ganz viel gemacht, wie gesagt. Also er hat, glaube ich, in den 80ern angefangen, für Filmmusik zu machen. Der hat zum Beispiel, ich glaube, einer der ersten, die er gemacht hat, war Hamburger Hill. Hm. Das ist so ein Kriegsfilm.
Ja, genau.
Den hat er auf jeden Fall gemacht. Dann auf jeden Fall halt die ersten und zweiten Candyman. Lass mich überlegen. Ich glaube, der hat auch noch, ich glaube, Truman Show hat er auch gemacht. Und noch ein paar Sachen. Also auf jeden Fall halt kein Unbekannter hier eben dran. Der hat, glaube ich, sogar nee, ich weiß es nicht genau. Egal. Auf jeden Fall kein Unbekannter. Und der Score auf jeden Fall ist underrated, finde ich auch, ja.
Ist übrigens Jahrgang 37, habe ich mal gerade geguckt.
37, ja, okay. Ja.
Ist echt schon lange dabei.
Ja.
Halt auf jeden Fall, ich finde, der Film hat zu Recht seinen Kultstatus. Wo ich bei anderen Filmen in dem Sinne eher ja doch ein bisschen enttäuscht war, hat der mich doch, auch wenn ich so die durchschnittlichen Bewertungen und so durchgehe, hat er mich mehr mitgenommen als viele andere. Und einfach von der gesamten Geschichte, von der Inszenierung, von den Schauspielern auch, einfach deutlich mehr dran gehalten. Und von daher.
Er ist auch nicht so trashig und sleazy, wie man denkt. Er ist schon solide auch einfach ausgeführt.
Aber da mal die Frage, wie ist es denn bei den Fortsetzungen?
Ich kenne tatsächlich nicht alle. Den zweiten kenne ich, der ist auch noch okay.
Und wie das also, häufig ist, nimmt es dann ab, oder?
Genau. Also der zweite, den kann man schon noch gucken, büßt aber schon ein. Und den dritten kenne ich nicht. Der soll aber ziemlich mies sein.
Okay. Nee, aber für den ersten definitiv eine Guckempfehlung. Also wer auf Horror steht, kann sich den gerne mal angucken. Und wie gesagt, ungeschnitten muss man vielleicht, also mit ein bisschen Blut muss man rechnen. Und man sollte auch nicht unbedingt eine Insektenphobie haben, auch wenn es wird immer so ein großes Trara rumgemacht und dann ist es halt genau eine Szene, aber die sitzt dann halt auch.
Überanstrengt es halt auch nicht. Übrigens, fiel mir gerade ein, Fun Fact zum zweiten, der ist ja von 95, mit dem geilen Untertitel Farewell to the Flesh. Der zweite ist von Bill Condon gedreht, weißt du, wer das ist?
Irgendwas.
Er bin ich nämlich gerade, weil das hatten wir nämlich zusammen im Multimaniacs-Podcast, der hat das Beauty and the Beast Remake gedreht.
Ah, stimmt.
Der hat den zweiten Candyman gemacht.
Gut.
Ja, der hat auch die beiden Breaking Dawn Twilight-Filme gemacht.
Und ich, oh Gott, was hat der denn für eine Vita?
Ja, ganz, ganz weirde Vita, aber der hat den zweiten gemacht, ja, stimmt.
Mr. Holmes, Inside WikiLeaks, Dreamgirls, Kinsey, das ist ja absurd. Chicago hat er gemacht.
Ja, auch stimmt, ja. Hingegen witzigerweise der oder vom ersten, der Bernard Rose, der hat eine relative Müllvita. Also der hat bis auf Candyman nicht die Brüder geliefert. Also der hat doch Paperhouse gemacht, der war auch nur so lö. Und sonst hört's schon auf. Der hat diesen 2015er Frankenstein noch gemacht vor ein paar Jahren, der war auch relativ müllig. also dafür, dass der, wie gesagt, dass die Fortsetzung quasi von so einem hohen, doch eher mittlerweile bekannten Regisseur kam, ist der erste dann doch eher so ein Glücksgriff gewesen in dem Sinne. Ja.
Abgefahren. Ha, witzig. Nee, aber wie gesagt, von mir auf jeden Fall eine Empfehlung, kann man sich hier definitiv mal angucken, auch aus heutiger Sicht.
Ja, cool. Freut mich, dass ich noch was Gutes tun konnte.
Bevor es in den Osten geht.
Bevor es dich wegzieht. Dazu später noch mal kurz einen Satz mehr. Mhm. Ich mache erstmal weiter. Und zwar mit deinem Film, den du mir gegeben hast. Und zwar der großartige Storks, Störche 2016. Habe ich auf Netflix geguckt. Du hast keine physische Copy, war ja aber kein Problem. Dank unseren guten Freunden, den Streaming-Anbietern. Und ja, ich fange erstmal an mit, worum geht's denn in Störche? Störche bringen Babys zur Welt, oder zumindest haben sie es früher getan. Jetzt liefern sie Pakete für einen globalen Internet-Einzelhandelsriesen aus. Junior, der Top-Lieferstorch des Unternehmens, steht kurz davor, befördert zu werden, wenn er versehentlich die Babyerstellungsmaschine aktiviert und ein bezauberndes, völlig unbedarftes Babymädchen produziert. Das ist die kurze, knappe Zusammenfassung der Story von Störche. Also es ist eine sehr, sehr, eine abstruse, aber sehr, 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 sehr liebenswerte Geschichte. Es geht im Endeffekt um die Welt der Störche, die eben eigentlich ja, wie man es ist, der typischen Storchmärchen-Erzählung kennt, die Babys bringen. Hat man ja früher den Kindern erzählt, die Störche bringen die Babys. Und das haben die Störche eben in dem Film wirklich getan, bis es ihnen ja zu viel wurde, sag ich mal. Die Babys haben dann viel Stress gebracht und war natürlich immer alles ein bisschen turbulent mit lebendem Paket, sag ich mal. Und so ist es halt gekommen, dass sich diese Firma gewandelt hat, und zwar im Grunde in ein in einen Sky-Amazon. Also die Firma ist ein in den Wolken schwebendes, wolkenschwebender riesengroßer Container, in dem die Störche eben, ja, wie beim Versanddienstleister eben, wie man es kennt, Produkte einpacken und eben zu den Menschen bringen. Ja, also Luftpost im Endeffekt. Am Endeffekt sind das noch die lebenden Drohnen, ne? Das, was Amazon jetzt mit Drohnen vorhat in den nächsten Jahren, das machen die Störche eben hier. Und so ist es halt, dass es geht um, der Protagonist ist eben Junior. Und der ist so der Top, der Lieferheld, haha. Der die besten Quoten hat und Gott. Der immer brav seine Pakete ausliefert und ein Top-Mitarbeiter des Monats ist. So, soweit erstmal. Was habe ich erwartet? Ich war ja schon verwundert, dass der Film wirklich so komplett an mir vorbeigegangen ist. Habe ich letztes Mal ja schon gesagt, als du ihn mir quasi gegeben hast, ich hatte davon nichts mitbekommen. Was ja eigentlich schon schwierig ist, weil ich meine, Animationsfilm, selbst wenn es wirklich irgendwas von DreamWorks oder noch was anderem ist, eigentlich kriegt man es ja doch mit. Und da hatte ich wirklich überhaupt nicht auf dem Schirm, ging voll an mir vorbei. Und ja, deswegen, was habe ich erwartet? Ich hatte gehofft, dass es ein lustiger Animationsfilm wird, der vor allem meinen Humorgeschmack trifft. Du hattest ja schon gesagt, dass er, also du hast mir gespoilert, dass er auch durchaus für Erwachsene zugänglich ist, dass es eben kein reiner Kinderfilm ist. Deswegen war ich auf so, sag ich mal, so in Anführungszeichen typischen, bisschen erwachseneren Pixar-Humor eingestellt, trotzdem mit irgendwie mit Message und auch was für die Kleinen, aber eben auch was Erwachsene irgendwie auf einer Metaebene irgendwie fühlen können. So in die Richtung eben. Das habe ich im Grunde erwartet. Und ja, was habe ich denn bekommen?
Jetzt bin ich gespannt.
Ich fand erstmal wieder, das habe ich gerade quasi schon vorweggenommen, ich finde die ganze Idee des Films eigentlich total schon mal sehr, sehr cool und liebenswürdig einfach. Also zu sagen, eben, man nimmt diesen Trope des Störche bringen Kinder und macht daraus so eine postmoderne Umwandlung, wo auch Störche quasi als von den Menschen auch so als gegeben hin angenommen werden. Ja, also es ist völlig natürlich für jeden, dass sie ihr nächstes Handy oder ihr nächstes Videospiel von einem Storch gebracht kriegen. So, das ist die Idee, mochte ich sehr gern. dann, dass du halt einmal dann hast du so ein bisschen Foreshadowing einfach, beziehungsweise du hast erstmal einen Rückblick, wie es früher war und warum eben Störche keine Babys mehr ausliefern, in einem kurzen, charmanten Rückblick. Und dann hast du eben diesen Blick in die Zukunft, so wie ist es heute, es ist alles wie man es aus der Industrie kennt. Es ist wirklich ein Unternehmen, es läuft alles nach Fließband ab, jeder hat irgendwie seine Aufgaben und alle sind voll happy, weil sie, wie gesagt, eben sich nicht mehr mit den Babys rumschlagen müssen und einfach nur noch ihr Paket einsammeln und los geht's. So, damit hast du auch dann quasi eine typische Hierarchie. Du hast halt so den Boss. Habe ich immer sehr gelacht, ja. du hast also einmal den Unternehmenschef. Jetzt muss ich mir kurz überlegen, wie der hieß.
Hunter,
genau. Hunter im Englischen gesprochen von Kelsey Grammer. Da kommen wir gleich noch zu, da spielen nämlich, also beziehungsweise die Stimmen leihen den Störchen reichlich Stars und Sternchen.
Das ist so geil.
Du hast mir aufgegeben, den Film in zwei Sprachen zu gucken. Ich habe es leider nicht geschafft, trotz langer Schaubefehlpause. Es tut mir sehr leid, auch für die Zuhörer. Mein Zeitplan hat es leider nicht hergegeben. Ich habe ihn in Englisch geguckt. Deswegen, ich kann jetzt nur hier auf die englische Synchro eingehen, die insgesamt fantastisch war. Das kann ich direkt schon mal vorwegnehmen. Jedenfalls,
gut.
Genau. Du hast halt den Hunter, der so ein richtiger Konzernboss ist im Anzug, ein geleckter Affe, der aber halt mächtig ist, weil er halt was zu sagen hat, weil er eine Riesenfirma hat. Und ja, er herrscht da eben auch durch harte Hand so. Ne? Er ist gefürchtet unter den Mitarbeitern. Und ja, dann haben wir halt, wie gesagt, den schon angesprochenen Junior, der eben der fleißige Storch ist in dem Laden, der die besten Quoten hat, wird gesprochen von Andy Samberg,
bester
kennt man
Mensch.
Ja aus Social's Lonely Island und Co. und deren Filme oder Hot Rod und wie sie nicht alle heißen.
Brooklyn Nine-Nine.
Genau. Brooklyn Nine-Nine natürlich als Serie, genau. Bestens bekannt, also großartig gewählt, macht's auch ganz, ganz fantastisch. Sehr, sehr witzig. Und ja, der Junior möchte eben, der hat die Chance aufzusteigen, befördert zu werden, wenn er seine Quote eben aufrecht hält. Und dann kommt dann noch die Kollegin Tulip ins Spiel.
Das ist übrigens einer der Gründe, warum ich gesagt habe, dass du ihn dir vielleicht noch mal auf Deutsch angucken möchte, solltest. Sie wird im Deutschen von Nora Tschirner gesprochen und das ist einfach immer geil.
Nora Tschirner ist natürlich immer genial, das stimmt. Okay, ja, dann, ich will mich auch noch mal in Deutsch angucken, definitiv, habe ich noch vor. Hier auf jeden Fall von Katie Crown gesprochen. Ein Tulip ist halt ein Mensch, klar. Warum auch nicht? Warum nur Störche beschäftigen? Tulip ist ein Mensch und arbeitet halt in dieser Firma und ist, ja, wie soll man das ausdrücken? Ist so die Stolperfalle in Person. ist halt nur, macht nur Chaos, ist nur für, kann keine Sekunde still sitzen, sorgt nur für Arbeitsunfälle und Co. Und Junior wird quasi damit beauftragt, dass eben ja keine Vorkommnisse mehr am Arbeitsplatz passieren. Und ja, und ohne jetzt weiter die Story aber zu spoilern zu wollen, aber auf jeden Fall durch einen Umstand, wie eben schon in der Beschreibung vorweggenommen, landen diese beiden, also Junior und Tulip, zusammen mit einem aus Versehen produzierten Baby. Denn, das ist noch ganz wichtig zu sagen, ist auch kein Spoiler in dem Sinne, weil das haben wir auch schon in der Zusammenfassung eben gehört, es gibt eine Babymaschine. Denn die Babys kamen natürlich nicht von ungefähr, als sie damals ausgeliefert wurden früher, sondern es gibt eine magische Maschine, die wird auch nicht erklärt, wie das funktioniert, ist auch völlig egal. Das ist dann der Fantasy-Anteil des Films. Es gibt eine Maschine, die Babys produziert in allen Formen und Farben und die funktioniert quasi, indem dort Briefe, also quasi Kinderwünsche von Menschen eingeworfen werden und dann wird daraus eben ein Baby produziert, was auch direkt die Adresse enthält, wo es hin muss, eben, damit die Auslieferer wussten, wo es hin muss. Geil, die Idee ist genial, ich liebe die ganze Idee des Films, ist großartig. Und wie es nicht anders sein kann, landet aus Versehen ein Brief von einer Familie, die wir auch ganz am Anfang des Films vorgestellt kriegen, so die menschlichen Hauptprotagonisten. Der kleine Sohn wünscht sich ein Geschwisterchen. Und so landet einer dieser Briefe in dieser Maschine und produziert eben ein Baby, was natürlich absolut gar nicht geht und für Junior eine Katastrophe ist, denn wenn das rauskommen würde, würde er definitiv seine Beförderung zum Boss nicht bekommen. So, jetzt haben wir einmal kurz den groben Anfang des Films umrissen und das ist so der Kickoff des Films. So, Stalks ist ein, sag ich mal, also wenn er auf der Straße spielen würde, wäre es ein Roadtrip. Sagen wir mal, es ist ein Airtrip. Also es geht wirklich um die beiden, die jetzt sagen, okay, pass auf, du hast Scheiße gebaut, ich komme in die Scheiße, wenn ich das nicht löse. Wir beide machen uns jetzt hier mit diesem Baby auf und liefern es aus. Liefern es zu den Eltern, beziehungsweise der Brief eben herkommt, um einmal eben das Baby natürlich abzuliefern, weil es jetzt nun mal da ist, und um Junior eben da aus der Scheiße zu reiten. Und ja, die beiden durchqueren dabei halt Luft, Land, Wasser und Co. und kommen dabei in allerhand awkwarde und haarsträubende Situationen. Und dieser
Unterwölfe. Dieser ganze
Trip ist, fand ich super cool, weil der sehr abwechslungsreich ist, ne? Also du hast super viele verschiedene Areale, du hast super viele verschiedene Situationen, die sie kommen. Sie sind mit so einem selbstgebastelten Luftschiff von ihr unterwegs, das, weil sie ist halt auch technisch begabt und hat halt so ein Airship gebaut, so ein kleines, und damit fliegen sie halt. Wie es aber nicht anders sein kann, geht's natürlich erstmal kaputt und sie müssen zwischenlanden und so. Es passiert immer weiter. Du hast Schlag auf Schlag. Hast du eine Aneinanderreihung von verschiedensten Szenarien und Szenen, die aber immer ineinander greifen. Das fand ich, der hat ein fantastisches Pacing, der Film. Du stolperst dich so zusammen mit denen in so verschiedensten Situationen, wo du immer denkst so, wie kann das jetzt eigentlich schon wieder sein? Aber es ist trotzdem immer so on point einfach. Wie du schon sagst, dann kommen sie halt auch zu so einem Wolfsrudel, wo erstmal einer der Wölfe einfach von Jordan Peele gesprochen wird und so. Das ist einfach alles so absurd. Und mein allerliebste Szene, glaube ich, in dem Film ist, dass die Wölfe so Formationen annehmen können, wie man das früher so von Asterix kannte. Sie können dann so Formationen Hängebrücke. Und dann bilden die Wölfe einfach so eine Hängebrücke oder so einen Abgrund, damit sie drüber laufen können. So, das ist alles so absurd. Oder so.
Ich liebe die Wölfe auch, wie sie versuchen, das Baby zu fressen. Und wieso frisst du es nicht?
Es riecht so gut. Es ist so geil. Oder geil ist auch so Formation Luft, U-Boot und so. Das ist alles so lustig. Also der Humor, den kann man schon so ungefähr beschreiben, wie ich ihn erwartet habe. Er ist dadurch, also durch die Idee allein, ist er nicht kindisch. Und du hast eben, also du hast ja diese Tropes mit Störche bringen Kinder, dann hast du diese, also daraus wird halt im Gesamtteil schon ein Gag gemacht. Aber dann hast du auch ganz viele eben, die hat diese Hierarchiegeschichten von Unternehmen. Dann hast du natürlich typische Eltern-Baby-Jokes drin. Du hast ganz viele Ebenen, die wirklich für Erwachsene funktionieren. Du hast aber auch eben so viel Slapstick und Karikatur drin, dass auch eben Jüngere total drüber ablachen können, ohne es zu verstehen, eigentlich einen größeren Zusammenhang dahinter. Du hast emotionale Szenen drin, und auch wirklich, wirklich schöne, also wirklich auch rührende Sachen drin. Du hast eben allein eben dieses, ja, hier geht's halt um Menschenleben, so, wir müssen dieses Baby zu der Familie bringen, und du hast dann auf der anderen Seite halt diesen Jungen eben, der sich ein Geschwisterchen wünscht, und das wird quasi nicht erfüllt, weil er halt glaubt, natürlich der Brief verschwindet irgendwo, und du hast diese beiden Elternteile von dem Kind, die sind so super Workaholics, die so den ganzen Tag mit so Knopf im Ohr rumlaufen und so nachts beim Schlafen noch Häuser verkaufen und so, ne, die sich auch nicht so richtig ums Kind kümmern und so. Also hast du ganz viele verschiedene kleine Tropes drin, dann hast du halt auch noch von den Seiten des Unternehmens, der Hunter, der Chef, schickt dann auch noch so eigene Leute los, die halt wieder eintreiben sollen, wie so ein Storch-Einsatzkommando irgendwie.
Das ist übrigens eine Sache, die im Deutschen nicht funktioniert, ist nämlich diese taube Nuss. Die Taube halt. Aber weil sie versuchen im Deutschen diesen gesamten Surfer-Slang halt zu übernehmen. Und das klappt halt auf Deutsch so gar nicht. Aber auf Englisch finde ich das richtig witzig. Und ich hatte noch sehr, 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 sehr langen Ohrwurm von How you like me now? How you like me now? How you like me now? Das ist auch so eine gute Szene.
Ja, am geilsten ist auch der Jasper, der einfach von Danny Trejo gesprochen wird. Hier Machete. Auch mega geil. Okay, wie gesagt, muss ich ja nochmal auf Deutsch gucken. Auf Englisch fand ich es super lustig, ja. Auf jeden Fall, der Humor ist super on point. Also ich habe mich wirklich teilweise richtig kaputt gedacht. Also mindestens die Wölfe, die werden jeden legen. So, das ist wirklich unfassbar lustig. Sowohl Situationskomik, aber als auch Sprache. Das ist wirklich alles super, super gut gemacht. An sich der Animationsstil ist total super. Der gefällt mir der Film richtig gut. Es ist jetzt nicht ganz Pixar-Niveau, aber es ist schon sehr gut. Es geht so Richtung DreamWorks eher, würde ich sagen. Vielleicht auch mal ans Fun Fact überhaupt. Die sind zwei Regisseure eben an Bord. Der eine ist der Nicholas Stoller. Der hat bisher sonst nur Realfilme gedreht. Der hat die beiden Neighbors-Filme gemacht, hier mit Seth Rogen. Und der hat den Get Him to the Greek, den Männertrip gemacht mit Jonah Hill und Russell Brand. Mhm. Hast du ihn gesehen?
Irgendwie war genauso in der Zeit, wo ich nicht auf solche Komödien stand.
Den fand ich aber auch tatsächlich sehr witzig. Also die Neighbors-Filme kenne ich nicht, aber den Get Him to the Greek, den fand ich tatsächlich damals relativ witzig. Jedenfalls, das ist der eine Regisseur-Part, und der andere, der ist vielleicht noch ein bisschen interessanter, denn der andere Regisseur ist Doug Sweetland. Und Doug Sweetland ist der ehemalige, oder er ist glaube ich immer noch, aber er ist auf jeden Fall ist er Animator. Und zwar hat er in den 90ern die ganzen, also 90ern und 2000ern die ganzen Disney-Filme eben animiert. Der hat Toy Story gemacht, Das große Krabbeln, Monster AG, Findet Nemo, Die Unglaublichen, Cars. Genau, da hat er überall als Animator gearbeitet. Das heißt, der kommt eben genau aus diesem Feld. Und das ist jetzt sein erster eigens regiegeführter
Animationsfilm. Ich sehe gerade, er hat auch 2008, wovon war das denn der Vorfilm, den Presto gemacht, der Pixar-Vorfilm mit dem Zauberer und dem Hasen.
Mit dem Zauberer und dem Hasen,
Wall-E, ja, genau. Lief der.
Er hat ja auch, es gibt ja auch noch so einen Kurzfilm-Spin-Off von Störche. Da geht's eben um die Taube.
Ah, echt? Wusste ich gar nicht.
Der heißt Pigeon Toadie's Guide to Your New Baby. Ja, sagen. Der ist aber leider bei Netflix nicht drin. Da habe ich auch schon geguckt, ob der da irgendwie vielleicht vorläuft oder irgendwas, aber leider nicht drin. Ja, auf jeden Fall, trotzdem finde ich super spannend, eben der eine eben klassischer Comedy-Regisseur und eben der andere hier Animator eben von Pixar, der eben weiß irgendwie, auch wenn natürlich nicht voll, also er hat zwar nur in Anführungszeichen animiert, also er hat es nicht geschrieben und so, aber ich glaube trotzdem, dass du, wenn du so an so vielen Filmen arbeitest, dann hast du auch automatisch, glaube ich, schon ein Gespür, eben in Verbund eben mit so einem Comedy-Regisseur, der eben ja auch am wahrscheinlich am Writing so beteiligt war, warst du trotzdem wahrscheinlich die Eingebung für gerade für Fingerspitzengefühl, für lustige Momente, ne? Mhm. Also einfach für Situationskomik. Ich glaube, dann weißt du schon irgendwie, wie du was inszenieren und animieren musst und in welche Richtung du irgendwelche Szene geben musst, damit es auch wirkt. Also ich glaube schon, dass er da seine Vita da ordentlich auch geholfen hat. Also ich finde, der Film könnte durchaus als Pixar durchgehen. So rein von der vom Fun, vom Gefühl her, von der Stimmung, könnte das ein Astraner Pixar-Film sein. Ja,
durchaus.
Also ich finde, der hat qualitativ, macht er nicht viele Abstriche. Wie gesagt, ein bisschen, klar, er ist nicht ganz so super hochwertig, weil einfach das Budget wahrscheinlich nicht so hoch war, einfach wie bei so einer Pixar-Produktion. Aber er ist da schon, er braucht sich nicht verstecken, so, sag ich mal. Also das ist wirklich, das ist schon echt ein sehr, 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 sehr guter Animationsfilm, einfach, wenn das so auf die Rassenskala mal
liegt. Stimmt.
Und ja, im Endeffekt, ja, ich fasse zusammen einfach. Er hat das, was ich erwartet habe, übertroffen. Weil ich halt trotzdem mit Vorsicht dran war, weil es gibt natürlich trotzdem auch genug Filme im ganzen Animationssumpf, die dann, ja, weiß ich nicht, die es gerne wollen, aber nicht schaffen, so sage ich mal. Nach deinen Vorschusslorbeeren war ich natürlich zwar, oder zumindest deinem Teaser, war ich natürlich trotzdem schon irgendwie darauf eingestellt, dass es jetzt kein Mist sein kann. Aber er hat mich eben wirklich nochmal wirklich positiv abgeholt, auf allen Ebenen eigentlich. Der Film langweilt zu keiner Sekunde, der hat eine tolle, stringente Story. Der hat tolle Ideen, die er eben aus dem so Alltagsideen, gleichzeitig eben solche ja fast schon märchenartige Ideen, die er eben zusammenfasst in so eine postmoderne mit einer eigenen Welt eben. Also es ist zwar unsere Erde, was man an vielen Dingen einfach klar erkennt, aber es ist eben so ein eigenes kleines Universum geschaffen, eben diesem Storch, Menschen leben in Harmonie und bringen sich gleich Pakete. Das fand ich einfach total, total sympathisch eben. Und dann eben dieser in Anführungszeichen Roadtrip von den beiden eben mit dem Baby durch diese verschiedensten Gefahrensituationen und abgefahrenen Szenarien bis hin in eben zum Finale inklusive Rührung und ein bisschen Tränchen verdrücken und allem drum und dran. Also es ist alles, eigentlich alles drin, was Animationsfilm guter braucht. Und also ich kann absolut Storks bzw. Störchen nur empfehlen, weil ich glaube wirklich, dass er bei vielen nicht auf der Uhr ist. Also ich glaube schon, dass er bei vielen Menschen untergegangen ist. Und selbst bei Animationsfilm-Freunden. Und deswegen kann ich nur sagen, er ist auf Netflix, ran da und definitiv einen Blick reinwerfen. Das kann ich nur jedem empfehlen.
Ich bin ja bei Animationsfilmen sehr, sehr häufig sehr nah am Wasser gebaut. Und auch bei Störchen gab es eine Szene, da habe ich, als ich den nicht nur beim ersten Mal, da kommen mir regelmäßig die Tränen. Hast du eine Idee, wo das ist?
Also ich glaube, bei mir ist das erste Mal war, glaube ich, wo ich fand das mit der Familie von Tulip halt auch super rührend zum Beispiel. Oh, ja. Aber das kommt ja auch erst ein bisschen.
Ja, nee, später. Also bei mir ist es auch gegen Ende. Aber das mit der Familie von Tulip, generell dieses gesamte Ende, ist so schön. Und ich habe richtig, richtig geheult bei dieser Szene, wo man sieht, wie verschiedene Familien ihre Kinder bekommen. Und das so ganz schnell hintereinander geschnitten ist. Und du siehst einfach jede mögliche Familienform, die man sich vorstellen kann. Da sind Homosexuelle, da sind gemischtrassige Pärchen dabei. Da ist eine alleinerziehende Mutter und so weiter und so fort. Und
stimmt. Ja, das war echt schön.
Hat mich das beim ersten Mal einfach getroffen.
Das war toll inszeniert, ja. Und auch eben, sage ich ja, und bei mir war es auch, wo eben Tulip quasi heimkommt und so alle hinter so stehen und so cheeren, so, geh hin, das war auch voll schön.
Und alle sind rothaarig.
Alle sind rothaarig, ja, die Familie Weasley. Ja, nee, der hatte wirklich schon, also sag ich ja, der hat wirklich ein paar echt sehr, sehr rührende Szenen, das fand ich auch wirklich, also der geht einem ins Herz, ja.
Ja, das ist doch schön, das freut mich richtig, tatsächlich.
Wie gesagt, ich werde ihn auf jeden Fall weiterempfehlen, weil da war ich wirklich, wirklich überrascht. Sehr positiv, okay. Ja. Also ich glaube halt wirklich, dass der bei vielen nicht auf dem Radar war, irgendwie. Ich glaube, der ist irgendwie echt untergegangen.
Dann kommen wir zu den nächsten Filmen oder soll ich noch mal kurz sagen, was so in den nächsten Tagen so auf uns zukommt?
Ja, du kannst ja einmal kurz teasern, was unsere Problematiken sein werden, die wir versuchen zu lösen.
Ja, währenddessen kannst du ja schon mal zum Regal gehen.
Zum virtuellen Regal.
Das Ding ist nämlich, man hört es vielleicht, wir nehmen gerade remote auf und das wird wahrscheinlich in den nächsten Wochen auch wieder passieren, denn ich darf für 2 Monate in das wundervolle Schönebeck an der Elbe bei Magdeburg. Da darf ich für eine, für die ortsansässige Tageszeitung eine Hospitanz von meiner Ausbildung aus absolvieren. Ich habe da eine Unterkunft mit WLAN und ich hoffe, dass das WLAN stabil genug ist, dass wir aufnehmen können. Aber was man halt machen muss, wir können uns keine Filme hin und her schieben, sondern wir müssen einfach mal schauen, dass wir es so geregelt bekommen, dass man die auf diversen Streaming-Anbietern oder so einfach findet. Aber ich denke, das sollte möglich sein.
Das ist es eigentlich. Also ich glaube auch, also wenn das Internet mitspielt, glaube ich, ist es gar kein Problem. Dann müssen wir uns eben auf für ein paar Wochen eben auf Filme beschränken, wirklich, die es definitiv eben zum Streamen gibt auf den bekannten Plattformen. Und dann werden wir auch da Alternativen dann eben finden.
Du fängst auf jeden Fall an mit Film geben.
Ich fange auf jeden Fall an und da wir schon in der Laune sind, machen wir es direkt. Den Film kannst du nämlich remote gucken. Mhm. Dann brauchst du dir auch nichts mehr abholen hier auf deine letzten Tage. Und zwar gibt's den bei Amazon Prime. Okay. Und du machst heute ebenfalls quasi nochmal einen Klassiker, allerdings jetzt wirklich, wirklich Klassiker.
Oh je.
Den ich auf deiner Watchlist gefunden habe. Und das ist folgender. Ich kopiere ihn dir bei Discord als schönes Poster hinein.
Ah, den gibt's bei Prime?
Ja.
Ah, nice. Richtig gut.
Und den musst du jetzt mal gucken.
Ja, auf jeden Fall. Ich darf mir die Vögel angucken von Alfred Hitchcock. Mhm. Und ich wage es gar nicht zu sagen. Ich habe ja schon Psycho geguckt. Ich wollte sagen, mein erster Hitchcock. Aber nee, wir haben ja Psycho auch zusammen
geguckt. Genau, Psycho haben wir zusammen geguckt. Genau, ja. Aber ich habe letztens erst das, ich habe ja noch das, es gibt ein super schönes, relativ neues Steelbook von The Birds.
Ja.
Und den, das habe ich letztens noch ergattern können. Und da kam ich jetzt nochmal drauf, weil ich letztens die Tage im Regal gesehen habe. Und den hatte ich auf der Watchlist dann auch gefunden. Und ja, absoluter Thrill-Klassiker. Den musst du dir mal reinfahren.
Auf jeden Fall. Den Film, den du von mir bekommst, den gibt es auf keinen, also nicht so normal zu streamen, aber notfalls gebe ich dir die 3 Euro für das SD-Ding bei Amazon auch wieder. der Film, es ist ein wahrer Klassiker in meiner Generation und wenn ich dich schon mit dem einen oder anderen Film richtig genervt habe, ich freue mich richtig, dass du diesen Film dir angucken darfst.
Oh Gott. heute ist Artikel 13 durchgewunken worden. Wieso musst du mich noch weiter foltern? Ernsthaft? Wieso machen wir diesen Podcast? Ich hasse diesen Podcast. Also Matze foltert mich diesmal mit Peitschen und Trompeten. Ich darf, das möchte ich auch mal betonen, ich muss mir für das nächste Mal angucken Walt Disneys High School Musical.
Oh, hab ich Bock drauf.
Ey, hab ich echt bisher immer komplett umfahren, weil das ist schon das Plakat allein, da kriege ich Herpes, echt. Also mal ganz im Ernst, also jetzt ohne auszuholen, einfach nur ja oder nein, findest du die gut?
Ich mag die. Das liegt allerdings auch daran, dass die halt genau rausgekommen sind, als ich, also der erste kam raus, da war
ich betrunken warst.
Nee, da war ich 13 oder 14.
Als du betrunken warst.
Ja, gut. Und dementsprechend, das ist halt genau, bin ich halt genau in der Zielgruppe gewesen und zum Beispiel, wir hatten neulich ein bisschen Freizeit während der Journalistenschule und hat einer einfach irgendeinen Song daraus ganz laut gemacht und auf einmal stand um sie rum so eine Traube und alle haben mitgesungen. Also es ist auf jeden Fall ein Thema.
Ja, es ist ein super Thema. Ich gucke jetzt nochmal live, kann ich es mir direkt sagen, ob es das irgendwo zu streamen gibt.
Nee, wie gesagt, notfalls gebe ich, gibt es nämlich nicht. Notfalls gebe ich dir das Geld auch wieder.
Ja, 2,99 zum Leihen bei Amazon. Alles gut, die habe ich. Ach ja, stimmt, Zac Efron, ne? Ja, stimmt. Also noch nicht Ted Bundy gespielt hat.
Nee, das ist sein erster Film.
Ah, okay. Gott, da gibt's noch mehr von. Ich habe Angst.
Ja, 3 Stück.
Wenn du die alteinander gibst, verprügel ich dich.
Nee, so arschig bin ich nicht.
Und vergiss es, du brauchst mir gar nicht Hannah Montana geben, den habe ich schon gesehen.
Den habe ich noch nicht gesehen.
Ja. Okay, wait for it. Nee, okay. Ja, leicht mit dem Auslandskapproblem. Die 3 Euro kann ich auch mal für Trash investieren. Und das wird schon. Ja, okay. Mach ich. Hab ich
Bock drauf.
Kurz und schmerzlos. The Bird gegen High School Musical. Auch wieder großartige Mischung. Ich mag das, wenn wir abstruse Filme nebeneinander haben. Ist immer schön.
Ja, auf jeden Fall. Ist klasse.
Alles klar. Dann haben wir es mal wieder gepackt und ja, wir drückt uns alle WLAN und Streaming-Daumen, dass wir keinen Verzug kriegen durch Matzes kurzen Auslandsaufenthalt, wollte ich schon sagen, naja, Magdeburg. durch Matzes kurzen Aufenthalt im Magdeburg. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Und ja, bis dahin bedanken wir uns fürs Zuhören, wie immer, und wünschen euch eine gute Zeit und sagen bis zum nächsten Mal.
Bis denn. Ciao.
Tschüssi.
Saying in the West that a cowboy is a man with guts and a horse. This is the story.
Well, it's a hot corn, cool corn, bring along a dimmy down. A hot corn, cool corn, bring along a dimmy down. A hot corn, cool corn, bring along a dimmy down. A farewell, Uncle Bill, see you in the morning. Yes, sir.